Guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zur heutigen Pressetelefonkonferenz zur Veröffentlichung der Zahlen zum dritten Quartal für das Geschäftsjahr 2017 und 2018. Diese Konferenz wird aufgezeichnet. An dieser Stelle möchte ich das Wort an Herrn Thomas Wichtel übergeben. Bitte schön.
Ja, vielen Dank und guten Morgen auch von meinerseits zu unserem Call. Der Vorstand steht Ihnen wie gewohnt jetzt gleich dann für Fragen und Antworten zur Verfügung. Und als erstes möchte ich das Wort übergeben an unseren Vorstandsvorsitzenden Rainer Hundsdörfer.
Guten Morgen, sehr verehrte Damen und Herren. Ich darf Sie hier zu unserem Q3-Call begrüßen. Wir haben, denke ich, ganz gute Nachrichten zu vermelden. Wir haben im Sommer 2017 die digitale Agenda von Heidelberg vorgestellt und können bereits wichtige Fortschritte vermelden. Im dritten Quartal haben wir mit strategisch wichtigen Weichenstellungen dafür gesorgt, dass das neue digitale Heidelberg Konturen gewinnt. Bei meiner Zusammenfassung über das abgelaufene dritte Quartal und die ersten 9 Monate möchte ich mich daher auf 2 Themen konzentrieren. Erstens, wie liegen wir auf Kurs hinsichtlich der digitalen Transformation von Heidelberg? Und zweitens, was bedeutet dies für die Erreichung unserer Mittelfristziele? Zunächst zu den aktuellen Fortschritten hinsichtlich unserer digitalen Transformation. In meinem letzten Quartalscall mit Ihnen habe ich bereits ausführlich über den Umbau unserer Geschäfts- und Führungsstrukturen, den beiden Akquisitionen im Bereich Consumables und Software für die digitale Plattform und über unsere neuen Geschäftsaktivitäten und Produktangeboten, etwa bei der E-Mobilität, gesprochen. Im dritten Quartal stand beim Thema digitale Transformation die Einführung unseres neuen, für die Branchen wegweisenden Subskriptionsmodells im Fokus. Es ist uns hierbei gelungen, Ende 2017 den ersten Subskriptionsvertrag mit einem renommierten Druckereibetrieb, dem Verpackungsdrucker Weig, über insgesamt 5 Jahre zu unterzeichnen, dem im vierten Quartal bereits weitere gefolgt sind und vornehmlich bei Wettbewerbskunden. Wir stoßen auf enormes Interesse und sind fest überzeugt, damit einen Gamechanger für unsere Branche gestartet zu haben. Das Angebot, unseren Kunden mit einem Gesamtvertrag ein Performance-Produkt aus Maschine, Services, Verbrauchsgütern und Software bieten zu können, ist sowohl für die Kunden als auch für uns eine Win-Win-Situation. Das neue Geschäftsformat garantiert uns neben nachhaltigem Wachstum stetige Einnahmeströme über einen langen Zeitrahmen. Abhängig vom Output erhält Heidelberg wiederkehrend eine monatliche Gebühr und ab Überschreiten eines bestimmten Volumens zusätzlich einen Preis pro gedruckten Bogen. Die erfolgreiche Markteinführung dieses neuen Geschäftsmodells ist ein weiterer wichtiger Baustein, um die künftigen Wachstumsziele zu erreichen. Dies hilft uns, die Mittelfristziele zu erreichen und nachhaltig die Profitabilität zu erhöhen. Bereits im kommenden Geschäftsjahr 2018-19 wollen wir die Anzahl der Abschlüsse im Vergleich zu diesem Geschäftsjahr mehr als verdoppeln, im Folgejahr mehr als 100 Verträge erreichen. Um Ihnen einen kleinen Hinweis zu geben, wie interessant dieses Geschäftsmodell nicht nur für die Kunden, sondern auch für uns ist, wir rechnen bei diesem Geschäftsmodell im Durchschnitt mit einem Verbrauchsmaterialumsatz pro Kunde von jährlich über 1 Million Euro. Das wären bei 100 Kunden, die wir mittelfristig erreichen, dann über 100 Millionen zusätzlicher Umsatz mit Verbrauchsmaterialien. Wir haben bereits mit den heutigen wenigen Verträgen ein Gesamtvolumen von über 30 Millionen abschließen können, also ein echter Meilenstein für unsere Wachstumsstrategie. Begleitend hierzu hat Heidelberg mit der Heidelberg Digital Unit ein neues Kompetenzcenter für digitales Marketing und E-Commerce gestartet, wodurch wir unter anderem die E-Commerce-Umsätze in den nächsten Jahren auf rund 300 Millionen Euro verdreifachen werden. Allein unsere Bestandskunden geben jährlich 3 bis 4 Milliarden Euro für Verbrauchsmaterialien aus. Den Erwerb über Heidelberg wollen wir zukünftig auch ohne Subskriptionsvertrag einfach, smart und schnell anbieten und sehen daher das Umsatzziel über diesen Verkaufskanal als realistisch an. Dazu beitragen wird auch unsere neue digitale Kundenschnittstelle, in der der E-Shop von Heidelberg integriert ist. Wie erwähnt, erfolgte im Dezember der Serienstart des Heidelberg Assistant zunächst in Deutschland, den USA, Kanada und der Schweiz, womit die Kunden auf digitalem Wege über den gesamten Lebenszyklus ihrer Produkte betreut werden können. Im dritten Quartal hat Heidelberg aber auch gezeigt, dass wir in der Übergangsphase zu einem digitalen Konzern eine erfreuliche operative Performance auf Zielkurs abliefern können. Details zum Berichtszeitraum wird Ihnen wie üblich unser CFO Dirk Kalibe gleich präsentieren. Von mir hier nur eine kurze Zusammenfassung. Der Konzernumsatz hätte ohne den währungsbedingten Gegenwind und trotz bewussten Verzichts auf margenschwache Aktivitäten sogar leicht über dem Vorjahresniveau gelegen. Hervorheben möchte ich dabei, dass unser US-Geschäft wie angekündigt wieder deutlich anzieht. Unser operatives Ergebnis lag mit 105 Millionen Euro erstmals seit vielen Jahren nach 9 Monaten wieder im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich. Der Auftragseingang in Q3 war für ein Nachtruperjahr ausgesprochen erfreulich und hat den vergleichbaren Vorjahreswert um 16% getoppt. Dies gibt uns Rückenwind für ein starkes Schlussquartal. Nur noch kurz zum Thema Mittelfristziele. Die genannten Fortschritte hinsichtlich unserer digitalen Transformation, die unverändert hohe Nachfrage nach innovativen Digitaldruckmaschinen und die Erfolge unserer Effizienzverbesserungsmaßnahmen stärken die Zuversicht unserer ebenfalls im Sommer 2017 definierten Mittelfristziele. Diese möchte ich daher hier noch einmal mit Nachdruck wiederholen. Wir sind fest davon überzeugt, in 5 Jahren einen Konzernumsatz von rund 3 Milliarden Euro zu erreichen. Die Lücke zu den aktuellen Umsätzen werden wir wie kommuniziert durch Mehrumsätze von 250 Millionen aus neuen digitalen Innovationen, wie zum Beispiel den Subskriptionsmodell und E-Commerce schließen. Zudem erwarten wir uns mit den Digitaldruckmaschinen im Verpackungs-Etikettendruck Umsätze von rund 200 Millionen Euro. Und last but not least werden wir weitere 50 Millionen Euro durch neue Geschäftsaktivitäten und Produktangebote, zum Beispiel für die E-Mobility, Ladeboxen, digitale Plattformen und im Industriesegment generieren. Durch die operative Exzellenz werden wir die Profitabilität um 50 Millionen verbessern. Zahlreiche Maßnahmen wurden bereits definiert und initiiert. Damit wird die Zielvorgabe eines Nettogewinnes von mindestens 100 Millionen Euro unvorstellbar für das alte Heidelberg der letzten 10 Jahre immer greifbarer. Und hiermit übergebe ich an Dirk Kalibe, unseren CFO. Bitte.
Pack ich doch mal richtig zu. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, auch von mir aus herzlich willkommen. Von mir halten Sie ein bisschen mehr detaillierte Informationen und Einschätzungen zum erreichten Ergebnis nach 9 Monaten. Zusammenfassend möchte ich sagen, dass wir trotz der diskutierten ungünstigen Wechselkursentwicklung auf dem richtigen Weg sind, unsere Ziele für das Geschäftsjahr zu erreichen. Obwohl das vergangene Jahr ein Drupa-Jahr war und unter Berücksichtigung deutlicher negativer Wechselkurseffekte, nach 9 Monaten sind das rund 50 Millionen, ging der Auftragseingang nach 9 Monaten nur leicht zurück und das im Vergleich zu einem Nach-Drupa-Jahr. Der deutliche Auftragsschwung im dritten Quartal von plus 16 Millionen zeigt, dass wir hier zuversichtlich auf den Rest des Jahres schauen können. Damit liegt der Auftragsbestand zum Ende des Kalenderjahres auf einem soliden Niveau von knapp 700 Millionen Euro. Währungseffekte schlagen sich natürlich auch im Umsatz nieder. Wenn man dies bereinigt, liegen wir mit einem Umsatz von rund 1,7 Milliarden Euro nahezu auf dem Vorjahreswert. Dass wir mit der Steigerung unserer Profitabilität fokussiert haben, sehen Sie im Ergebnis. Sowohl EBITDA ohne Restrukturierungsergebnis als auch EBIT ohne Restrukturierungsergebnis wurden jeweils um rund 11 Millionen gesteigert. Die EBITDA-Marge verbessert sich damit auf 6,3% versus 5,3% im Vorjahr. Das Finanzergebnis, sei schließlich erwähnt, reduziert sich kontinuierlich weiter. Die wesentlichen Schritte dazu hatten wir in der Vergangenheit eingeleitet. Jetzt werden die einzelnen Bausteine eingelöst. Wie bereits im Dezember letzten Jahres angekündigt, führte die US-Steuerreform zu einem einmaligen, nicht zahlungswirksamen Abschreibung unserer aktiven latenten Steuern in Höhe von rund 25 Millionen Euro. Nicht, dass diese Verlustverträge weg sind. Wir nutzen sie in der Zeit etwas länger. Sie sind also weiterhin genauso da. Auf der anderen Seite erwarten wir durch diese Steuerreform in den USA ein Konjunkturprogramm, was auf der operativen Seite zu Nachfragestimulation führen sollte. Dies führt insgesamt nach drei Quartalen zu einem Ergebnis nach Steuern von minus 10 Millionen. Das ist das gleiche Ergebnis wie im Vorjahr, also eine gute Entwicklung. Nach 9 Monaten war der Free Cashflow zwar minus 20 Millionen negativ, darin enthalten waren aber die Auszahlungen für unsere 2 Akquisitionen und die Investitionen in den Bau unseres zukünftigen Entwicklungs- und Innovationszentrums am Standort Wiesloch-Walldorf, was planmäßig in der Fertigstellung ist und wir hier auf gutem Wege sind, einen weiteren Meilenstein zu erreichen. Im 3. Quartal alleine hatten wir einen positiven Free Cashflow von 12 Millionen gegenüber dem Vorjahreswert von minus 10. Das Eigenkapital hat sich mittlerweile auf einen Wert zwischen 300 und 350 Millionen verbessert. Die Eigenkapitalquote stieg damit von 11% im Vorjahr auf jetzt rund 15 Millionen im Dezember. Die Nettofinanzverschuldung liegt in einem Korridor zwischen 250 und 300 Millionen. Zum Stichtag lag sie bei 244 Millionen. Damit Profitabilität im Verhältnis zur Nettoverschuldung liegen wir deutlich unter unserem Zielwert im Leverage von 2x. Wir haben zum Stichtag einen Wert von 1,3 erreicht. Das ist ein sehr niedriger Stand und zeigt, dass wir einen großen finanziellen Spielraum haben. Diesen finanziellen Spielraum wollen und werden wir weiter nutzen, wie unser CEO ausgeführt hat, unsere digitale Strategie aktiv zu gestalten und voranzutreiben. Herr Unsdorfer hatte gerade erklärt, dass wir im ersten Schritt unser neues Geschäftsmodell Subskription erfolgreich einführen und hierfür auch die entsprechende Liquidität haben. Wir haben die Voraussetzung, die Kundendaten zu nutzen, um auch mit Basis von Big Data hier entsprechend erfolgreich tätig zu werden. Das Interesse unserer Kunden an diesem Modell ist groß. Wir haben, wie bei anderen Subskriptionsmodellen, bei Software as a Service natürlich eine gewisse Anschubfinanzierung vor uns. Wir halten deswegen Überschussliquidität in der Bilanz. Sie sehen rund 50 Millionen zum einen und zum anderen haben wir Kreditlinien sehr lange mit hohen Freiräumen, sodass wir hier ausreichend Spielraum haben. Schließlich und endlich darf man nicht vergessen, dass wir seit nahezu Jahrzehnten Finanzierungspartnern haben, mit denen wir das Finanzierungsgeschäft betreiben. Diese sind sehr interessiert, auch hier ihr Geschäftsmodell auf dieses Modell aufzubauen, sodass wir neben einer kurzen Anschubfinanzierung diese Verträge dann zu unseren Partnern leiten werden. Darüber hinaus suchen wir weiter aktiv nach Unternehmen und Produkten, die unsere digitale Transformation beschleunigen könnten. Vor allem in den Bereichen Verbrauchsmaterialien oder Software für Workflows und Plattformen ist unser Suchfenster für Akquisitionen. Diese Komponenten sind unerlässlich, um auch Subskriptionsmodelle erfolgreich weiterzuentwickeln und uns gegenüber dem Wettbewerb zu differenzieren und Alleinstellungsmerkmale für Heidelberg zu schaffen. Was ist damit das Fazit nach 9 Monaten? Wir sind weiterhin auf einem sehr guten Weg, unsere Ziele sowohl mittel- als auch kurzfristig zu erreichen. Mit der konsequenten Fortführung unserer digitalen Strategie wollen wir unser Wachstum vorantreiben und in 5 Jahren, unser CEO hat es erwähnt, einen Konzernumsatz von rund 3 Milliarden erreichen. Ziel ist die Profitabilität mit rund 100 Millionen Nettoertrag zu verbessern. Eine Reihe von Maßnahmen wurden dazu bereits umgesetzt. Weitere wurden identifiziert und werden folgen. Soweit meine Ausführungen und damit zu Fragen und Antworten.
Dankeschön. Meine Damen und Herren, falls Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte die Sterntaste, gefolgt von der Ziffer 1 auf Ihrem Telefon. Stellen Sie bitte sicher, dass Ihre Stummtaste deaktiviert ist, damit Ihr Signal unsere Geräte erreichen kann. Falls Sie feststellen, dass Ihre Frage bereits beantwortet wurde, können Sie diese zurückziehen, indem Sie die Stern 2 drücken. Noch einmal zur Erinnerung, drücken Sie bitte Stern 1, um eine Frage zu stellen. Wir werden nun einen kurzen Augenblick warten, um allen Teilnehmern die Gelegenheit zu geben, für ihre Frage zu signalisieren. Unsere erste Frage kommt nun von Thomas Beigel von Rhein-Neckar-Zeitung. Bitte schön.
Ja, guten Morgen, Herr Hunsdorfer, Herr Kalibe, Herr Fichtel. Ich habe mal 3 Fragen. Zum einen, Sie erwarten ja einen zusätzlichen Umsatz von 500 Millionen in den kommenden 5 Jahren. Das heißt, Sie erwarten bei den bisherigen Offset-Maschinen etwa einen stabilen Umsatz. Dann eine Frage zu den Auswirkungen des Tarifabschlusses. Wie hoch ist der denn zu beziffern? Der Verband sprach ja von 7,7% Kosten, wenn ich das auf den Personalaufwand der AG beziehe, wären das ungefähr 30 Millionen, ist die Zahl richtig? Und eine letzte Frage zum Thema Operational Excellence. Sie sprachen mal von einer Verschlankung der Führungsstruktur. Wie weit sind Sie denn da? Oder gibt es da noch Maßnahmen, die Sie ergreifen wollen? Danke.
Also zu Ihrer ersten Frage, Herr Feige, wir gehen von einem stabilen Umsatz bei den Offset-Druckmaschinen aus, ja. Auch wenn der Gesamtmarkt vermutlich weiter zurückgeht, glauben wir, dass wir Marktanteile nicht nur halten, sondern gewinnen können, da wir eben technologisch führend sind. Push-to-Stop, Automatisierung, autonomes Drucken ist da ein Wort, das hilft uns, unsere Marktanteile zu erhöhen. Aber auch das Subskriptionsmodell ist sehr hilfreich. Eben diesen Umsatz auf dem heutigen Niveau und die Anzahl der Druckwerke für Heidelberg in etwa auch bei der heutigen Zahl zu halten. So, und zu der Frage Tarifabschluss übergebe ich mal an unseren CFO. Der hat es nämlich schon genau kalkuliert, was das bei uns ausmacht. Vielleicht nur dazu, weil die Frage kommt auch gleich, die werde ich schon mal vorab beantworten, wie wollen wir das kompensieren. Da gibt es eben zwei Dinge. Ein Teil werden wir an unsere Kunden weitergeben müssen, was unsere Marktbegleiter ja auch tun werden müssen. Und das andere ist, wir werden es eben über gesteigerte Produktivität lösen müssen. So, und Herr Kalibe.
Ja, normalerweise haben wir Planungen von 2,5-3% Tarifsteigerung. Diese war in den einzelnen Facetten dann doch, sag mal, für die Arbeitgeber teurer. Wir gehen zwischen 25 und 30 Millionen Personalkostensteigerung aus, Herr Feigl. Die Gegenmaßnahmen hat unser CEO gerade eben erwähnt.
Okay, danke.
Die dritte Frage, unser Programm zum Umbau und Verschlankung der Struktur. Wir sind mittendrin. Wir haben auch schon einige Führungskräfte reduziert und sind auch weiter dabei, dieses umzusetzen, um zu einer zukunftsschlanken Struktur zu kommen. Also wir sind mittendrin und kommen ganz ordentlich voran.
Danke.
Noch einmal zur Erinnerung, bitte drücken Sie Stern 1 auf Ihrem Telefon, um eine Frage zu stellen. Unsere nächste Frage kommt nun von Ilona Wissenbach von Reuters. Bitte schön.
Ja, guten Morgen. Ich habe mal eine Frage zu diesem Subskriptionsmodell. Ich kenne das von der Softwarebranche, wo halt von den Lizenzen auf Cloud-Abonnements umgestiegen wird. Gibt es denn bei Ihnen dann aber auch die Schattenseite, dass es halt auch eine Kannibalisierungsgefahr gibt? Also hätte denn die Druckerei Weig nicht ansonsten eine Maschine gekauft, sodass sie halt auch gleich am Anfang mehr Umsatz gemacht hätten, statt dass sich der Umsatz dann auf mehrere Jahre verteilt? Das würde mich einfach nochmal interessieren, der Vergleich der beiden Modelle. Und dann, wenn Sie das nochmal erläutern können, was da Ihre Wachstumsziele sind. Ich war jetzt ein bisschen verwirrt von dem, was Sie gesagt haben und was in der Präsentation auf der Seite 9 steht, was jetzt der Zeithorizont war für 100 Verträge und was das bedeutet mit mehr als 600 Millionen Euro Value. Also das ist alles ein bisschen konfus gerade für mich.
Okay, Frau Wissenbach, mache ich gerne. Also Sie haben vollkommen recht. Im Grundsatz ist es natürlich immer ein Risiko der Kannibalisierung, weil ich ja das, was ich im transaktionalen Geschäft mache, dann auf einen Zeitraum von beispielsweise 5 Jahren verteilt ist. Allerdings ist es so ein interessantes Geschäftsmodell, dass wir bisher mit den Verträgen, die wir jetzt hatten, keine Kannibalisierung hatten. Zumindest nicht bei uns, sondern bei unserem Wettbewerb, weil die ganzen Verträge, die ich jetzt kenne, sind alles Verträge, wo wir mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Maschine verkauft hätten, sondern jemand anderes eine Maschine verkauft hat. Aber das ist nicht mal das Wichtigste. Wir kriegen zusätzlich zu der Maschine, und das ist das ganz Wichtige, das gesamte Verbrauchsmaterialgeschäft, das im Lauf der Maschine, des Vertragszeitraums wesentlich größer ist als der Wert der Maschine. Und Das ist eben dieser sehr interessante Ansatz, der natürlich ganz besonders bei den Druckmaschinen, ganz besonders bei dem Bogen-Offset zieht. Und wir können im Prinzip dadurch, dass wir dem Kunden helfen und uns damit auch die Produktivität zu erhöhen, können wir beide ein Geschäft machen, das wir vorher hätten nicht machen können. Also wir haben nur zum kleinen Teil diesen Nachteil, den wir aus dem Softwaregeschäft kennen, dass wir kannibalisieren. Wir können es aber durch ein zusätzliches Geschäft mit dem Kunden im Verbrauchsmaterialbereich überkompensieren. Wir haben also in jedem Fall mehr Wachstum, als wenn wir es nicht machen. Und ganz wichtig ist natürlich, dass auch der Aufwand auf der Vertriebsseite drastisch sinkt. Die müssen die Verbrauchsmaterialien, wenn sie überhaupt verkauft kriegen, nicht mehr kleinteilig im Wettbewerb von Farbkübel zu Farbkübel verkaufen, sondern sie machen einmal einen Vertrag und keiner fragt mehr nach den Kosten, weil die nicht mehr interessieren, sondern es interessiert die gesamte Performance. Also wir erzeugen hier eine echte Win-Win-Situation, wo wir den Kunden helfen, die Profitabilität über eine entsprechende Produktivität zu erhöhen. Gleichzeitig partizipieren wir an seinem Wachstum, an dem Output. Das heißt, selbst wenn in vielen Jahren die Anzahl der Druckwerke zurückgeht, was zu erwarten ist, wenn auch gleichzeitig das, was unsere Kunden drucken, wächst, nehmen wir mehr und mehr an dem Wachstum des Outputs teil. Und das ist der Unterschied zu einem Software-Subskriptionsgeschäft. Und nicht zu vergessen, dadurch, dass wir ja jetzt gleichgerichtete strategische und wirtschaftliche Ziele mit dem Kunden haben, entsteht eine Kundenbindung, die noch viel weiter geht, als wir sie heute ja schon sehr hervorragend mit Heidelberg eben durch unseren einzigartigen Service, den Heidelberg leisten kann, gibt. Das führt die Beziehung nochmal auf eine ganz andere Stufe. So, Wachstumsziele. Wir haben eine Größenordnung von 10 Verträgen in diesem Geschäftsjahr vor, werden die dann im Jahr drauf verdoppeln und wollen dann möglichst schnell in einen dreistelligen Bereich kommen. Das ist so die Hochlaufvorstellung. Und das derzeitige Interesse bei unseren Kunden scheint es durchaus leicht zu ermöglichen. Ist Ihre Frage damit beantwortet?
Ja, okay, das also von 10 Verträgen auf dreistellig in einem Zeitraum von 5 Jahren oder was?
Also, ja gut, wenn man dieses Jahr mitzählt, in 3 Jahren.
In 3 Jahren, okay. Und können Sie denn was sagen, wie die Marge bei diesen Subskriptionsmodellen ist im Vergleich zum bisherigen?
Wenn wir es nur schaffen, praktisch genauso produktiv zu bleiben, wie der Kunde ohne uns wäre, dann ist es so wie heute. Wenn wir es aber schaffen, und das werden wir mittels der Connectivity unserer Maschinen und der Unterstützung, die wir ihnen über unsere Systeme geben können, wenn wir die Produktivität erhöhen, wovon ich ausgehe, dann wird sie erheblich besser sein, die Margenqualität des Gesamtpakets. Weil nämlich anders als in der Vergangenheit, wenn wir einem Kunden zu höherer Produktivität verhelfen, dann war das allein sein Ergebnis, sein Gewinn, seine Profitabilität. In diesem Modell, da teilen wir es. Die Kunden sind aber dennoch sehr interessiert dran, weil sie es alleine nicht können oder nicht so leicht können. Ich sagte es ja bereits vorher, wir haben jetzt absolut gleichgerichtete strategische und wirtschaftliche Ziele wie unsere Kunden und diese enge Kundenbindung und unsere Möglichkeit, denen zu höherer Produktivität zu verhelfen, macht dieses Geschäftsmodell zum echten Win-Win-Geschäft. Also unsere Kunden haben mehr davon, als wenn sie es nicht tun und wir auch.
Okay, danke.
Wir haben zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Fragen mehr. Noch einmal zur Erinnerung, bitte drücken Sie Stern 1 auf Ihrem Telefon, um eine Frage zu stellen. Wir kommen nun zu einer Frage von Klaus Hofter von Die Rheinpfalz. Bitte schön.
Ja, guten Morgen auch von mir in die Runde. Ich habe eine Frage bezüglich der Beschäftigung. Nach den Unterlagen hat es einen leichten Beschäftigungsaufbau gegeben im Vergleich zur Vorjahreszeit. Wollte ich fragen, ob sich das auch in den Standorten in der Region niedergeschlagen hat, beziehungsweise ob Sie sagen können, wie sich die Situation der Arbeitsplätze oder die Anzahl der Arbeitsplätze mittelfristig entwickeln wird, auch vor dem Hintergrund des doch erfolgreich gestarteten Subskriptionsmodells.
Herr Hufter, das Wachstum geht zurück auf die zwei Akquisitionen. Als eins haben wir ja im Digitalgeschäft die Software Company gekauft, DocuFi, und als zwei haben wir im Verbrauchsmaterialgeschäft von Fuji eine Aktivität übernommen. Diese beiden sind im Wesentlichen für das Wachstum verantwortlich, der Rest ist relativ stabil geblieben.
Wir kommen nun zu einer Folgefrage von Thomas Feigl von der Rhein-Neckar-Zeitung. Bitte schön.
Ja, noch mal kurz zur Kompensation der Tarifabschlusskosten durch Produktivitätssteigerungen. Gibt es da besondere Maßnahmen, die Sie bereits im Auge haben?
Herr Feigl, da gibt es einen Instrumentenmix und das müssen wir dann erstmal intern bewerten und dann mit den entsprechenden Gremien besprechen. Von da aus haben wir noch Gespräche vor uns, um das entsprechend zu definieren und umzusetzen. Denn ich meine, die Belastung, die wollen wir nicht so einfach zu Lasten der Profitabilität in Kauf nehmen. Ich glaube, das ist verständlich. Ein Teil davon wird der Kunde nehmen müssen und den anderen Teil müssen wir eben durch Maßnahmen intern holen. Ist nichts Neues, haben wir in den vergangenen Jahren auch gemacht. Also von da aus ist leider die Hürde aus Arbeitgebersicht etwas höher, aber damit müssen wir eben umgehen.
Okay, danke.
Unsere nächste Frage kommt nun von Jan Barnert von Bloomberg News. Bitte schön.
Hallo, guten Morgen. Eine Frage zum Thema Akquisitionen. Sie hatten mal vor Weihnachten angesprochen, dass Sie sich eine Handvoll Kandidaten anschauen im Bereich digitale Transformation, die Ihnen da weiterhelfen können. Gibt es da schon was Konkreteres? Hat sich irgendwo eine Tendenz verfestigt? Wie schaut es da aus?
Ja, die Handvoll haben wir weiterhin. Wir haben zwei, drei konkretere Dinge, über die wir prüfen. Und wir hoffen, dass wir davon ein oder zwei über die Ziellinie führen. Erinnere aber auch daran, dass wir vor einem Jahr mal gesagt haben, wir waren auch kurz vorher und dann hat sich das nicht bestätigt, dann haben wir es auch abgesagt. Also von da aus, die Pipeline ist voll. Wir haben eine kleine Kandidatenliste, mit denen wir aktiv arbeiten und wir hoffen, dass wir dort das ein oder andere vielleicht auch kurzfristig realisieren können.
Kurzfristig heißt noch in diesem Quartal oder?
Dazu wollen wir keine Angaben machen, weil das natürlich laufenden Gesprächen immer schwierig ist. Wie gesagt, wenn die eine Akquisition nicht kommt, dann haben wir eine andere, eine lange Liste erstellt und von da aus arbeiten wir aktiv dran und wir machen es dann, wenn es ökonomisch, strategisch ins Geschäftsmodell passt. Idealiter natürlich, dass die digitale Transformation dadurch beschleunigt wird. Und da haben wir mit DocuFi eine gemacht, die war etwas kleiner im Umfang, aber wir prüfen auch durchaus deutlich größere.
Okay, danke.
Noch einmal zur Erinnerung, bitte drücken Sie Stern 1, um eine Frage zu stellen. Unsere nächste Frage kommt nun von Bernd Freitag von der FAZ. Bitte schön.
Ja, auch von mir. Guten Morgen. Meine Frage bezieht sich auf die internationale Lage. Herr Hunsdorfer, können Sie bitte etwas sagen, wie das Geschäft in den einzelnen Regionen verläuft? Vor allem würde mich interessieren, wie es in China geht. Und da frage ich mich, ob dieses Subskriptionsmodell auch überall gleichermaßen angeboten wird oder ob das vor allem etwas ist für die etablierten Märkte. Und passend dazu, wie Sie denn dem teuren Euro begegnen. Also ich nehme an, dass ja vielleicht die Japaner auch solche Modelle ihren Kunden anbieten und die hätten ja auch in dem Fall einen Währungsvorteil.
Ich fange mal von hinten an. Wir suchen uns unsere Kunden, mit denen wir dieses Geschäftsmodell machen, sorgfältig aus. Das funktioniert nämlich dann gut, wenn es Kunden sind, die erfolgreich sind, die wachsen, die also die höhere Produktivität auch verkaufen können. Wir werden das Geschäft nicht machen mit den Kunden, die kurz vor dem Aus sind, weil das ist mit Sicherheit nicht zielführend, weder für uns noch für diese Kunden. Das Zweite ist, wir gucken uns natürlich auch die rechtlichen Rahmenbedingungen in den Ländern an und die politische Lage. Wir machen auch solche Dinge, weil wir ja langfristige Verpflichtungen eingehen, eben nur da, wo die Themen, wo die Randbedingungen stabil sind und wir auch keine rechtlichen Randbedingungen haben, die so ein Geschäftsmodell schwierig und interessant machen. Damit sind wir natürlich konzentriert auf Westeuropa, auf Nordamerika, also auf die etablierte Welt. Dass man sich in Zukunft auch andere vorstellen kann, wenn man sicherstellen kann, ist gar keine Frage, aber man muss ja nicht gleich mit dem Schwierigsten anfangen. Zumal, wenn Sie sich einfach mal überlegen, wir haben heute eine installierte Basis von mehreren 10.000 Maschinen und wenn Sie sehen, wie viel Geschäft es gibt, was allein in 100 Maschinen in diesem Modell bedeuten, dann werden beide Modelle noch eine lange Zeit nebeneinander laufen. Es wird das eine wachsen, aber das andere wird noch lange bestehen und in vielen Märkten auch bestehen müssen. Zu Ihrer Frage, wie es in den Märkten geht. Im Moment kann man sagen, laufen alle Märkte zunehmend besser. Selbst Krisenmärkte wie Türkei und Russland, die uns ja noch vor kurzer Zeit Sorgen gemacht haben, erholen sich etwas. War noch lange nicht zur alten Größe, aber leicht. Auch Südamerika und Südamerika ist ja ganz vorne dran bei Brasilien, kommt wieder langsam zum Leben. Und wir haben es auch bereits gesagt, in Amerika hat sich die Investitionshemmung aufgelöst. Wir haben also sehr gute Auftragseingänge in den Verzeichnen gehabt und auch nach vorne gerichtet sieht es ganz gut aus. China ist auch zurück. China hat ja auch, eine Geschichte hinter sich bei den Druckmaschinen, wie in vielen Bereichen, wie bei Baumaschinen, bei anderen, heftig überinvestiert. Dann ist das Ganze abgerissen. Inzwischen ist der Stau aufgelöst und wir haben wieder ein stetiges Wachstum auf einem niedrigeren Niveau als vor dem Abriss, aber eben sehr stetig. Und das ist aus meiner Sicht immer das bessere Geschäft als diese Überhitzungsphasen, wo Sie in kurzer Zeit viel liefern müssen und dann fällt Ihnen das Ganze wieder auf die Füße. China hat aber eine andere interessante Perspektive. In China ist die Konsolidierung noch nicht so weit fortgeschritten wie in vielen anderen Märkten. Also es gibt noch viele kleine handwerkliche Druckereien mit gebrauchten alten Maschinen, mit einfachen chinesischen Maschinen. Die verschwinden jetzt. Aber das Schöne ist, das sind eh nicht unsere Kunden gewesen. Das sind Kunden, die mit einfachsten Mitteln das Geschäft betrieben haben. Und die werden gekauft von den Konsolidierern, also den größeren Unternehmen, und die kaufen eigentlich nur den Kundenbestand und die Maschine, um die Kundenbestände dann zu füllen, kaufen sie von uns in aller Regel. Und da kommt jetzt sehr, übrigens nicht nur für China, aber auch für weitere Teile der Welt, wohin wir Maschinen aus Qingpu, also dem chinesischen Werk, liefern, kommt eben der Vorteil dazu, dass wir hier aus einem doch sehr wettbewerbsfähigen und auch von der Währung her im Moment günstigeren Region liefern können und damit auch einen Teil des erstarkten Euros wettmachen. Auf der anderen Seite ist es ja so, zumindest einer unserer Marktbegleiter arbeitet mit den gleichen Themen. Das heißt, natürlich, wenn der Euro zu stark wird, dann sind es Hemmschwellen für die Kunden, weil sie warten, vielleicht wird die Währung doch wieder etwas besser zu ihren Gunsten. Erstaunlich ist, und das ist auch richtig so, und gerade unsere größeren Kunden und die Kunden, die investieren, werden immer mehr die größeren und weniger die ganz kleinen. Die achten da nicht so sehr drauf, die machen ihre Investitionsentscheidung nicht vom Wechselkurs abhängig, sondern die haben eine Absatzplanung, die sie bedienen müssen, und da werden die Maschinen dann eben gekauft, weil es gar nicht anders geht. Weil wenn man, wie gesagt, seine strategischen Entscheidungen vom Wechselkurs abhängig macht, wie es der ein oder andere kleine Handwerksdrucker eben macht, das ist nicht zielführend, sondern das ist nur ein Nebeneffekt, den man eben ja einkalkuliert. Und ich sehe also keine allzu groß, solange wir nicht da Riesenverwerfungen kriegen, und die sind eigentlich nicht in sich, Im Gegenteil, man könnte auch ausgehen davon, dass der Dollar sogar auch stark, nachdem er auch die Wirtschaft so schlecht nicht läuft in den USA.
Okay, vielen Dank.
Meine Damen und Herren, noch einmal zur Erinnerung, bitte drücken Sie Stern 1, um eine Frage zu stellen. Meine Herren, wir haben zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Fragen mehr.
Gut, dann bedanke ich mich recht herzlich für Ihr Interesse, sehr geehrte Damen und Herren, und wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag.
Meine Damen und Herren, hiermit ist die heutige Konferenz beendet. Wir danken für Ihre Teilnahme und wünschen noch einen angenehmen Tag.